Hier ist wieder Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. -21% in den ersten 6 Monaten dort beim Bitcoin-Kauf, Verkauf. Bitcoin steht auf einem All-Time-High, über 70.000 auch Euro erstmals erreicht. Und damit nicht genug, wir haben einen neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, das habt ihr vielleicht schon gehört, Donald Trump, aber Donald Trump ist diesmal als Bitcoin-Präsident am Start. Es ist eine verrückte Timeline, in der wir leben, wo ein Kandidat vor Bitcoinern über Bitcoin spricht, über Self-Storage spricht, über Bitcoin Strategic Reserve spricht für die USA. Er ist umgeben von ernsthaften Bitcoinern, die das Thema wirklich aufs Tapet bringen werden. Ich traue mich wirklich nicht mehr zu sagen, was da jetzt kommen wird und was nicht, aber wir sprechen heute darüber, was das alles bedeuten könnte. Und mein Gast heute, Florian Bruce, der perfekte Kandidat dafür. Er hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen, hat die ganze Wahl verfolgt auf seinem neuen Kanal und heute sprechen wir über eine erste Einschätzung, was es eigentlich bedeutet, wenn Bitcoin beispielsweise auch auf Gold aufschließt, was das auch für den Preis bedeutet und dass man jetzt auch wirklich vorsichtig sein muss, eine Aufmerksamkeit haben muss für dieses Thema, vor allem, wenn man nicht in Bitcoin drin ist und natürlich auch, wenn man in Bitcoin drin ist, aber das ist eh automatisch. Ich bin mir sicher, ihr werdet diese Folge lieben. Es ist immer wieder ein Genuss, mit Florian zu sprechen. Ich hätte es wieder mal über 3 Stunden auch ziehen können. Es wird sicher nicht die letzte Folge bleiben, aber jetzt geht's los mit dieser Spezialfolge zur US-Wahl und Bitcoin. Es sind verrückte Zeiten und ich habe den Florian Bruce da. Servus.
Servus Nico, ich freue mich wieder hier zu sein. Immer eine Freude.
Erstmals, Gratulation zum Start deines Podcasts und deines YouTube-Kanals.
Dankeschön. Das, ehrlich gesagt, das ging schon ganz gut. Ich bin ganz zufrieden. Der läuft jetzt 10 Tage schon und die Resonanz ist super. Die ersten Videos kamen gut an und das ist, glaube ich, ganz schön.
Und du hast jetzt gerade einen Livestream gemacht durch die Wahlnacht und wir sprechen heute über Trump und Bitcoin und generell Bitcoin natürlich, weniger Trump, mehr Bitcoin. Der Bitcoin-Podcast, dein Kanal, ich werde das natürlich in die Shownotes reinhauen, das sag's jetzt gleich alle Mann hin, subscriben, abonnieren und anhören. Wie hast du die Wahlnacht erlebt?
Lang. Also das war ein langes Unterfangen. Es lag aber auch daran, dass ich der Tag davor in Zürich noch war. Und dann, ich war auf einer Family Office Konferenz, habe da über Bitcoin gesprochen und bin dann nach Deutschland wiedergekommen, bin ins Studio, habe dann noch eine Folge aufgenommen, die heute veröffentlicht wird, irgendwann auf dem Podcast hoffentlich. Und dann habe ich den Livestream gemacht, der ging ungefähr 2 Stunden. Und es war aber schon recht schnell klar, dass Trump gewinnen wird. Die wichtigsten Swing States hatte er schon. Und dann ging es in dem Livestream vor allem darum, dass wir über andere Themen reden. Warum ist das wichtig, eine strategische Reserve aufzubauen für die USA und solche Sachen. Spieltheorie haben wir angesprochen. Und es hat uns Spaß gemacht. Bitcoin hat gleichzeitig ein All-Time-High gemacht. Also eine lange, spannende, gute Nacht.
Ich habe mir die Nacht nicht um die Ohren geschlagen, sondern ich bin aufgestanden. In der Früh war ja in Salzburg, habe dort auch ein Seminar gemacht mit Hoteliers tatsächlich, auch zum Thema Bitcoin, auch ein All-Time-High, ist immer lustig, das an solchen Tagen zu machen. Konnte deswegen nicht die ganze Nacht wach bleiben, habe aber auch nichts verpasst, weil eigentlich ging es erst in der Früh richtig los. Und war dann eine Stunde irgendwie am Ergometer und habe mir das reingezogen, auch deinen Livestream. Und da ist dann schon klar gewesen, auch von der Rhetorik her, dann hat Harris gesagt, sie redet jetzt nicht und dann war klar, es ist vorbei. Ich möchte eins vorwegschicken. Wenn wir jetzt darüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht für Bitcoin ist, hat das nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Form einen Politiker bejubeln möchte. Und ich weiß, Trump ist ein Typ, der wahnsinnig polarisiert, immer noch. Ja, ich glaube, dass das zum Teil auch ein Grund dafür ist, dass die Europäer jetzt fürchterlich überrascht sind. Mich jetzt nämlich überhaupt nicht überrascht. Ich habe es sogar auf Twitter gecallt vorher schon. Weil es logisch war, dass Trump das gewinnt, in meinen Augen. Aber trotzdem möchte ich das vorwegschicken, es gibt einfach die Realität. Die Realität ist, Trump ist Präsident und das hat Folgen. Was glaubst du, sind die wichtigsten Themen aus Bitcoin-Sicht?
Es gibt ein paar Themen, die wichtig sind. Das erste ist, dass Bitcoin jetzt höchstwahrscheinlich als strategische Reserve aufgenommen wird in der Bilanz von der USA. Und das ist ein riesiger Punkt. In unserer letzten Konversation haben wir auch genau darüber geredet. Da haben wir darüber geredet, warum es Sinn ergeben könnte. Wir haben darüber geredet, dass die eine Senatorin aus Wyoming, Cynthia Lummis, dass die einen Vorschlag gemacht hat. Und dann haben wir überlegt, warum das Sinn ergeben kann und wieso das schlau sein kann, unabhängig davon, ob jetzt Trump oder Kamala Harris gewählt wird. Jetzt allerdings, wo Trump gewählt wird, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Und Cynthia Lammes hat gestern noch gesagt, wir kriegen eine strategische Reserve. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt. Es gibt noch ein paar andere, weniger offensichtliche Punkte. Das eine ist, es gibt diese SAP 121 oder SAP 21 Rule, die Banken verhindert, dass Bitcoin auf die Bitcoin zu custody. Und das ist insofern relevant, als dass, wenn jetzt Microsoft oder so Bitcoin kaufen wollte, die wollen das nicht irgendwie bei Coinbase machen. Die haben schon seit 20 Jahren die gleiche Bank, mit der sie irgendeine Beziehung haben. Und wenn sie Bitcoin kaufen wollen, wollen sie auch, dass ihre Bank, wo sie einfach anrufen können, die Bitcoin auch halten kann. Und das geht bis jetzt noch nicht, beziehungsweise nur mit so krassen Auflagen, dass keine Bank das machen kann. Und jetzt schon unter Biden wurde beschlossen, dass diese Regelung gekippt werden soll. Und das wurde sogar mit einer großen Mehrheit beschlossen. Nur Biden hat das mit einem Veto unterbrochen. Und ich erwarte jetzt, dass dieses Veto aufgehoben wird und dass wir im nächsten Jahr das ein Spielfeld vorfinden werden, wo die Banken Bitcoin halten können, Bitcoin custodien können für ihre Kunden. Und das wird vor allem für die institutionelle Adoption nochmal der letzte Schritt sein. Ich glaube, Michael Saylor meinte das auch mal. Also es gibt drei Sachen, die passieren müssen, damit Bitcoin zu 5 Millionen geht. Das erste ist die Bilanzierungsregeln. Die haben sich schon geändert. Ab 2025 muss jeder sich dran halten. Jetzt ist es noch optional. Dann der ETF, den haben wir auch schon. Und das letzte ist, dass Banken Bitcoin aufnehmen können. Und das wäre dann jetzt das letzte.
Wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich nicht im Interesse beispielsweise von BlackRock, das ist nicht im Interesse der ETF-Betreiber. Die wollen das so lange wie möglich hinauszögern, dass die Banken das auch machen können, weil dann habe ich sicher eine direkte Alternative.
Das stimmt. Da ist natürlich die Frage, wer sind die Größeren im Raum? Ich meine, BlackRock ist schon der Big Daddy, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber die anderen Banken sind auch nicht klein. Und die anderen Banken haben auch nicht eine unrelevante Lobby. Und ich weiß nicht, ob, wenn jetzt hier, wie heißt der, Jamie Dimon, ob der deutlich weniger relevant ist als Larry Fink, da bin ich mir nicht so sicher.
Und ja. Es ist ja, Howard Lutnick ist ja im Transition Team, im dreiköpfigen Transition Team von Trump, zuständig für die Personalplanung, ist der CEO von Cantor Fitzgerald. Das ist doch eine Bank und die sind doch schon in Sachen Bitcoin unterwegs.
Die sind eine besondere Bank. Es gibt 24 Banken, die mit der Federal Reserve handeln können. Und Cantor Fitzgerald ist eine von diesen 24 Banken. Und ich glaube aber nicht, dass Cantor Fitzgerald Bitcoin wirklich direkt halten kann für ihre Kunden. Was aber Cantor anbietet, ist ein Produkt, um Kredite gegen Bitcoin aufzunehmen.
Ja.
Und das ist schon ein sehr großer Punkt. Und der Chef, dieser Lutnick, er hat selber hunderte Millionen in Bitcoin, ist ein wahnsinniger Bitcoin-Advokat. Und auch da ist ein weiterer, ich sag mal, Dominostein umgefallen.
Also das muss man wirklich sagen. Ich habe mir den Lutnick bei Pomp angesehen im Podcast. Ja. Und ich bin wirklich kein Fan von Pomp, ja. Aber ich bin ja ein Fan von diesem Lutnick. Ja. Weil der Typ war so cool und so authentisch und so er selbst. Die Story von Cantor Fitzgerald, ich kann es nur jedem empfehlen, ich hau das in die Shownotes, die Story von, also die haben einfach 650 Mitarbeiter am 11. September verloren. Die waren einfach in den oberen zwei Stockwerken des Nordtowers. Und er war an dem Tag mit seinem Sohn im Kindergarten. Und nur deswegen hat er überlebt. Und die sind spitz auf Kopf gestanden. Er hat sein ganzes Privatvermögen eingesetzt, um die Familien über Wasser zu halten. Die Story ist wirklich, wirklich wild. Und sie haben es wieder aufgebaut. Und das sind genau diese Pioniere, für die so eine dicke Haut haben, dass ein bisschen Bitcoin-Gegenwind ihnen nichts anhaben kann.
Ja, richtig. Das ist sowieso was man sieht, ist, dass Bitcoin Adoption kommt von unten nach oben. Das ist erstmal eine komplett neue Eigenschaft, die kennen wir von Assets gar nicht. Also ich war ja vorgestern bei diesem Family Office Event. Und auch da wieder ging es darum, ja, und wir demokratisieren jetzt das Investment und jetzt kann auch Retail unsere Immobilienportfolios kaufen und wir überlegen auch, ob wir das tokenisieren können und so. Und das klingt auf der Oberfläche nett. Aber was es in echt heißt, ist, wir finden keinen Käufer mehr und wir brauchen Liquidität. Und jetzt tun wir so, als würden wir Retail das anbieten, wo wir eigentlich nur raus wollen aus unserer Position. Und jedes Asset funktioniert genauso. Jedes Asset funktioniert so, dass erstmal die großen Leute rankommen. Die großen Leute überlegen sich, woran investieren wir? Und ich will das gar nicht verurteilen an sich, weil die nehmen auch Risiko auf. Ne? Also es hat teilweise auch schon seine Berechtigung. Ich will nur sagen, wie es ist. Erstmal holen die sich die ganzen Assets und dann gibt es eine Secondary, dann gibt's Seed Series, Series A, Series B und so weiter. Und dann irgendwann, wenn es keinen Käufer mehr gibt, dann machen sie ein IPO und dann kommt es an die Börse und dann kann der kleine Mann, du und ich, dann können wir auf einmal auch teilhaben von diesem Investment. Aber die Großen haben ihr Geld schon gemacht. Alles, was danach kommt, ist noch optional, aber mit dem IPO haben die Großen ihr Geld schon gemacht. Dann müssen sie meistens noch 6 Monate warten und dann können sie raus aus ihrer Position. Und jedes Asset funktioniert so. Von oben erst die Großen, dann die weniger Großen oder ich sag mal, die machen das unter sich aus und dann kommt irgendwann die Bevölkerung. Und Bitcoin ist das erste Asset, was von unten kommt, wo es erst in der Bevölkerung ist und erst in der Bevölkerung auch nur zugänglich ist, weil die Großen können das gar nicht kaufen, weil das gar nicht in ihrer Infrastruktur ist. Und die Infrastruktur ist auch nur dafür da, damit sie das erst kaufen können, bevor die Kleinen das kaufen können. Nur jetzt ist es mal andersrum. Und jetzt langsam geht es nach oben. Und der ETF ist quasi der Reverse IPO von Bitcoin, wo wir als Retail sagen, okay, jetzt könnt ihr großen Leute auch Teil von Bitcoin haben. Also der ETF wurde nicht gemacht, damit wir Leute das kaufen können, sondern der ETF wurde gemacht, damit die Großen es kaufen können. Und das ist zum ersten Mal andersrum. Und warum ich das gerade sage, ist, es wundert mich dann nicht, dass die ersten Adopter von Bitcoin nicht irgendwelche großen Institutionen sind, sondern Leute sind, die vielleicht groß sind, aber vor allem, die noch ihren Founder an der Spitze haben. Sowas wie Cantor Fitzgerald mit dem Latnik, der ist nämlich in der Zwischenwelt. Der steht mit einem Fuß in der normalen Welt, weil er ist Founder. So. Und mit dem anderen Fuß steht er aber in der richtig großen Businesswelt, weil er hat halt auch ein richtig großes Business. Und der erkennt das. Der erkennt die Brücke. Und Michael Saylor genauso. Und jetzt haben wir einen eher Founder-orientierten Präsidenten in den USA. Und schwupps gibt's auf einmal eine Bitcoin-Reserve, die höchstwahrscheinlich kommen wird. Das wundert mich alles nicht, dass es genauso kommt.
Derzeit läuft eine Spezialaktion bei Coinfinity. Für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.2024 anlegt, da fallen die Gebühren auf 0,99% der Kaufsumme. Und dem nicht genug. Wenn ihr was Bitcoin bringt, in einem Wort draufhaut, dann fallen die Gebühren noch einmal um 21% für die ersten 6 Monate. Die Aktion läuft bis zum 11.12.24, aber alle Sparpläne, die in diesem Zeitraum angelegt werden, die profitieren davon bis zum 11.12.25, also mehr als ein Jahr. Schaut gleich rein bei Coinfinity.co und Coinfinity auf allen App Stores. Nutzt den Code was Bitcoin bringt, nutzt diese Aktion und holt euch Bitcoin-Sparpläne. Investieren ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten. Das ist ideal, auch für Einsteiger ein unkomplizierter Weg für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code wasbitcoinbringt für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code wasbitcoinbringt bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. To be fair, Latnik ist nicht Founder, er ist aber, glaube ich, tatsächlich Besitzer, also er hat es übernommen von den Foundern, von Cantor und Fitzgerald.
Ja. Ja.
Okay, fangen wir an mit der Reserve. Oder anders gesagt, fangen wir an bei den Dingen, von denen ich auch überzeugt bin, dass sie kommen. Ja. Ross Ulbricht kommt am ersten Tag frei, das glaube ich. Sind wir uns da einig?
Ja.
Gut, einmal abgehakt. Damit hat Trump sozusagen für die Libertarians einmal eine Sache erledigt, auf die er sich immer berufen kann. Ich glaube, dass aus seiner Perspektive das auch reicht. Ich bin da nicht so euphorisch wie du oder wie Lamnis, dass da jetzt die strategische Bitcoin-Reserve kommt. Sagen wir so, ich schließe nichts mehr aus. Ich schließe wirklich nichts mehr aus, weil wir leben in der absolut wildesten Timeline, die man sich aussuchen kann. Aber ich kann es mir einfach noch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich lasse mich gerne als Bessere bewähren, aber vorstellen kann ich es mir nicht.
Ich glaube, das ist auch genau richtig, das so zu sehen, wie du es siehst. Ich habe in meinem Livestream gesagt, einem Politiker jedes Wort zu glauben, ist so, als würde man denken, dass die Prostituierte einen liebt. Und das funktioniert einfach nicht. So, ich sag mal nicht, es ist nicht der Job von Politikern zu lügen, aber die verstehen es als ihren Job, Sachen zu sagen, die sie vielleicht dann doch nicht umsetzen. Und deswegen finde ich es auch nicht offensichtlich, dass diese strategische Reserve kommt, weil er es gesagt hat. Ich finde es aber wahrscheinlich, dass sie kommt. Nicht, weil er es gesagt hat, sondern weil er halt nicht dagegen ist. Und wenn du nicht stark dagegen bist und dann aber noch die Spieltheorie hinzuholst, und die Spieltheorie ist ganz klar für eine strategische Reserve, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es kommen wird. Kommt es jetzt direkt Anfang nächsten Jahres? Vielleicht nicht, aber Anfang 2026 würde mich wundern, wenn das noch nicht angestoßen wurde.
Was mir aufgefallen ist bei dem Interview, das er gemacht hat mit Joe Rogan, hast du das gesehen?
Nee.
Er redet 3 Stunden mit Joe Rogan. Bitcoin kommt kein einziges Mal vor.
Das stimmt. Alle, ja, ich glaube auch, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich glaube auch, dass er selber kein großes oder tiefes Verständnis von Bitcoin hat. Ich glaube, dass es die Leute um ihn rum sind. Die Sätze, die er gesagt hat, zum Beispiel, dass Self-Custody erlaubt sein wird, dass der Staat nicht eingreifen wird und auch nicht kann in die Transaktion. Das ist eins zu eins Rhetorik von Vivek Ramaswamy, die er da verwendet hat. Das heißt, ich schätze, dass Vivek ihm das gesagt hat. Dann ist der Robert Kennedy Jr. wahnsinnig fähig, was Bitcoin angeht. Der hat ja auch mal so einen Brief geschrieben. Ich weiß gerade nicht, ich glaube an irgendeinen Bundesstaat. Und da wurde ganz klar, dass er Bitcoin absolut versteht. Und der hat ja auch eine Rede gehalten und die war auch deutlich klarer, was Bitcoin angeht. Deswegen, ich glaube nicht, dass Trump selber besonders fähig ist, was Bitcoin angeht, noch. Ich glaube aber, dass die Leute, die um ihn rum sind und auch recht eng um ihn rum sind, dass die sehr fähig sind, was das angeht und ihn da in die richtige Richtung führen werden. Ob er das jetzt als Priorität sieht, denke ich wahrscheinlich nicht, weil er es halt auch nicht so richtig versteht. Ähnlich wie Rogan, der auch da eher distanzierter ist, nicht gegen eingestellt, aber auch einfach nicht dafür. Und ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein bisschen länger dauert. Ich glaube aber, es basiert auf Unwissenheit statt darauf, dass er es eigentlich gar nicht gut findet.
Ich denke nur nicht unbedingt an das, was sie gut oder schlecht finden, sondern dass das einfach auch kulturell in 3 Stunden, wir sehen die ganze Welt durch Bitcoin-Brille und es kommt nicht vor. Ich meine, ein Rogan hinterfragt ja, ich meine, der hat ja Typen dort sitzen, die mehr oder weniger insinuieren, dass die Pyramiden von Aliens gebaut wurden. Aber Bitcoin spricht er nicht an. Das macht aus meiner Perspektive keinen Sinn.
Ich frage mich gerade, durch welche Linse sehen die Welt? Also wir sehen sie durch Bitcoin, das heißt, wir erwarten natürlich überall, dass Bitcoin vorkommt. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Hitze vom Wahlkampf viel mehr daran gedacht haben, was ist mit der Grenze? Warum brauchen wir keine Voter-ID in manchen Städten? Ich glaube, dass es da viel mehr um die wirkliche Präsidentschaftswahl und Präsidentschaftskandidatur ging, als dass es darum ging, die über Bitcoin zu reden. Und ich glaube, die haben ja auch ein paar Gemeinsamkeiten. Rogan war ja bei UFC immer dieser Frontsprecher und ich erinnere mich an viele Videos, wo Trump da in diese UFC-Halle reingeht und ich glaube, der hat auch eine gute Verbindung zu Dana White. Und ich habe jetzt das Video nicht gesehen, aber ich schätze mir, dass sie wahrscheinlich auch über sowas geredet haben, weil das verbindet sie. Und Bitcoin, da sind sie beide jemand, also sowohl Rogan als auch Trump reden über Bitcoin, wenn jemand anderes über Bitcoin redet und stellen dann Fragen, aber keiner von denen hat so verstanden, dass er selber über Bitcoin reden kann. Und wenn wir ein Gespräch führen, dann würde ich höchstwahrscheinlich kein Thema ansprechen, wo ich selber nicht drüber reden kann und weiß, dass du auch nicht drüber reden kannst. Deswegen
Ja, das macht
wundert es
Sinn.
mich nicht.
Das macht Sinn und am Ende des Tages muss man auch sagen, Trump hatte mit der Rede in Nashville einfach die Bitcoiner in der Tasche. Also rein, die waren abgehakt. Hast du gesehen, dass die Kryptoindustrie, nicht Bitcoin, die Kryptoindustrie und zwar vor allem Coinbase und Ripple, der größte einzelne Donor für beide Kandidaten war?
Das habe ich nicht gesehen, aber finde ich erstaunlich, okay?
Der Chef von Ripple, Brad Garlinghouse oder wie er heißt, hat vor der Wahl noch gesagt, es ist egal, wer Präsident wird, Krypto hat eine tolle Zukunft. Die haben
Verstehe.
da richtig reingebuttert.
Verstehe. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ist das gut oder ist das schlecht? Weil Krypto ist ja auch ein bisschen eine starke Ablenkung von Bitcoin. und füttert so ein bisschen in das Narrativ rein, ich bin zu spät zu Bitcoin. Das ist sowieso so eine Sache, die viele Leute glauben. Wenn alles gut läuft, kommt auch tatsächlich dazu ein Video von mir heute. Aber wenn man glaubt, man sei zu spät zu Bitcoin und will aber irgendwie Teil davon sein, dann geht man via Bitcoin zu anderen Kryptowährungen und verliert sich da. Ich empfinde das mehr als eine Ablenkung. Mir ist es ja selber auch passiert damals. Und ja, deswegen, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, weil Bitcoin braucht Krypto nicht, aber Krypto braucht Bitcoin.
Genau, also mein Eindruck war schon durchaus von Michael Saylor in Prag, da hat das schon foreshadowed. Mein Eindruck war, dass die Bitcoiner das einfach akzeptieren, dass quasi die Crypto-Bros ihnen da jetzt die Kohle geben, um den Einfluss zu bekommen, den sie dann nutzen. Das war so irgendwie ein Pakt mit dem Teufel im Grunde. Und das macht mich ein bisschen nervös, ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, dass es anders, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht smart genug und informiert genug, um zu sagen, das ginge anders auch. Von dem, was Trump gesagt hat, war alles in Ordnung. Und vor allem eine Sache, die zum Beispiel aus der Rede ein bisschen unterbelichtet war, in meinen Augen, ist die Energiefrage. Er hatte davon gesprochen, dass die USA die billigste Energie der Welt haben sollen und dass Bitcoin-Mining ins Land kommen soll. Das ist meiner Meinung nach fast schon eine größere Ansage als die Strategic Reserve.
Ja, da hast du recht. Ja, sehe ich genauso. Kann ich. Absolut. Was glaubst du denn, wenn du sagst, die Bitcoin-Reserve kommt nicht, glaubst du, die wird gar nicht kommen, während er Präsident ist, oder glaubst du, sie kommt später?
Das ist die längste Nachdenkpause, die ich in 3 Jahren in dem Podcast hatte.
Ist auch eine Prognose, ist immer schwierig, da was ganz Klares zu sagen, weil man kann es ja nicht wissen.
Ich, dass die, 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 die Welt von Währungsreserven ist eine wahnsinnig opake und komplizierte. Ich tue mir wahnsinnig schwer, mir dabei vorzustellen, wie die USA, mit welcher Begründung und mit welcher Zielsetzung sie jetzt anfangen sollten, Bitcoin zu stacken. Ich verstehe, wenn man Kapital ins Land holen will. Ich verstehe, wenn man die Industrie ins Land holen will. Ich verstehe, wenn man Bitcoin-Nutzung fördern will und wenn man Bitcoin-Nutzung durch die Bevölkerung fördern will. Ich verstehe nicht, was man mit dieser Bitcoin-Reserve tun möchte, wenn man ohnehin die Weltwährung druckt, der größte Ölproduzent der Welt ist und notfalls einen Flugzeugträger irgendwo hinschicken kann. Wahrscheinlich, ich meine, wenn man es vor dem Hintergrund von Software sieht, so wie ich es verstehe, geht es da auch ganz stark um die Mining-Kapazität und die Hashrate. Also ich glaube, dass das tatsächlich wichtiger ist, weil das ist der physische Abdruck von Bitcoin und den möchte ich innerhalb meiner Grenzen zumindest sehr stark haben, wenn nicht alles ist, so wäre nicht gut. Aber ich müsste mir zugegebenermaßen, müsste ich mir mal den Vorschlag ansehen vom Bitcoin Policy Institute, wie diese strategische Bitcoin-Reserve aussehen sollte. Hast du das angesehen? Also was da konkret der Vorschlag ist?
Ja, ich hab das angeguckt. Ich fand das war nicht besonders konkret. Es waren 50 Seiten, aber so richtig handfest konkret wurden sie nicht und haben auch bei den Punkten, die sie gesagt haben, das war so ein bisschen schwammiger. So, also ja, Bitcoin ist ein unabhängiges Asset, deswegen stärkt es den Dollar, wenn man Bitcoin als strategische Reserve hat. Was ich eher sinnvoll erachte, also was sind die Gründe? Das ist genau die richtige Frage von dir. Ich glaube, der eine Grund ist der, den Cynthia Lummis sagt. Und sie sagt, wir kaufen Bitcoin, wir halten es für die nächsten 20 Jahre. Und der einzige Grund, wofür wir es verkaufen würden, ist, um unsere Schulden abzubezahlen. Und das finde ich einen gerechtfertigten Grund, weil wenn du einen Schuldenberg hast und du nimmst noch mehr Schulden auf, um die Zinsen von deinem Schuldenberg zu bedienen, dann ist es unmöglich, die Schulden zu reduzieren. Also es geht einfach gar nicht. Und die einzigen drei Möglichkeiten, wie du die Schulden reduzieren kannst, ist, indem du A sparst. Das funktioniert aber nicht als Politiker. B Steuern erhöhst. Funktioniert bei dem Steuerniveau, was wir jetzt haben, auch nicht besonders gut. Und C Inflation machst. Und jeder Politiker wird sich für Inflation entscheiden. Deswegen ist es auch egal, wer gewählt wird. Inflation wird es immer geben. Und das ist aber ein Milieu, in dem sich Bitcoin sehr, sehr wohl fühlt. Also Bitcoin als uninflationierbares Asset in einer Welt, wo alles inflationiert, ist ein hervorragender, ja, es ist das perfekte Milieu, damit Bitcoin wächst. Und dann würde ich sagen, als Chef von den USA, würde ich sagen, okay, wir wollen uns irgendwie entschulden, zumindest die Fähigkeit haben, uns entschulden zu können. Es geht aber nicht, außer durch Inflation. Und es gibt aber Um uns zu entschulden, brauchen wir ein Asset, was unabhängig ist von der Fiat-Welt und was stärker steigt als unser GDP. Was gibt's denn da? Und da gibt es nur ein einziges Asset, und das ist Bitcoin. Das wäre der erste Grund, warum ich darüber nachdenken würde, eine Reserve einzuführen. Der zweite ist, und das passt zu dem, was du gesagt hast, ist ein Hedge gegen gegen unseren eigenen Reservewährungsstatus. Also ja, wir haben die Reservewährung und das ist super. Das heißt, theoretisch brauchen wir Bitcoin nicht. Haben wir was Besseres? Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir sogar was Besseres, weil wir können Geld drucken zu Kosten aller anderen Staaten und wir können davon profitieren. Das ist vielleicht sogar noch besser, als wenn die USA Bitcoin hätte, zumindest auf politischer Ebene, nicht auf Bevölkerungsebene. Aber trotzdem merken wir, dass andere Länder nicht ganz so zufrieden damit sind. Auf einmal formen sich BRICS-Staaten, die darüber reden, dass sie Unabhängigkeit vom Dollar haben wollen. Auf einmal formen sich Leute, die sagen, die USA nutzt ihren Dollar auch ein bisschen als Waffe. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen unabhängig davon sein. Und dann würde ich als Präsident der USA mir das Spielfeld angucken und sagen, okay, die sind nicht zufrieden damit, wie ich mit meiner Machtposition umgehe. Das ist der normale Kreislauf in jeder Diktatur. Und wir haben eine Gelddiktatur. Was ist denn die Alternative? Und die Alternative ist nicht der russische Rubel, die Alternative ist nicht der chinesische Yuan, der eh an den Dollar gekoppelt ist, synthetisch. Die Alternative ist nicht irgendein Coin aus Südafrika. Die Alternative ist auch nicht irgendeine Commodity-gedeckte Währung. Das hatten wir schon 50 Mal versucht und das hat nie geklappt. Und das kann schon gar nicht klappen, wenn diese ganzen unterschiedlichen Länder sich darauf einigen wollen. Wenn es schon nicht klappt, wenn ein einziges Land das macht. Und dann würde ich sagen, das Einzige, was Sinn ergeben kann, ist, dass die dann auf einmal sagen, wir machen Bitcoin. Und wenn die aber sagen, die machen Bitcoin und das als einzige Möglichkeit sehen, dann würde ich sagen, lass mich schon mal vorher da positionieren und auch da die Dominanz haben. Und das finde ich so spannend in dieser Dynamik ist, dass die Spieltheorie dazu, also egal wie ich sie durchspiele, kann es nur dazu kommen, dass Bitcoin angenommen wird, weil Spieltheorie heißt ja, ich muss Entscheidungen treffen, wo der Erfolg meiner Entscheidung davon abhängt, wie andere Leute sich entscheiden. Und wenn es nur eine Regierung in der Welt geben würde, dann könnte es sein, dass sie Bitcoin verbieten wird. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, weil warum sollten die Bitcoin haben? Das spricht denen ja ein bisschen Macht ab. Aber dadurch, dass es viele gibt, kannst du nicht sagen, ich nehme Bitcoin nicht, weil in der Spieltheorie heißt es, okay, das kann eine gute Entscheidung sein, aber nur, wenn alle anderen Bitcoin auch nicht nehmen. Aber alle anderen haben eine bessere Position, wenn sie Bitcoin adoptieren, wenn du es nicht tust. Das heißt, es ist so ein kleiner unausgesprochener Wettbewerb, wer als erstes damit anfängt. Und das sehe ich jetzt passieren. Und das zweite, was du gesagt hast, und das damit, glaube ich, triffst du einen Punkt, der viel zu wenig besprochen wird, ist die Mining-Kapazität. Weil Bitcoin ist knapp und deswegen sollte man Wettrennen um Bitcoin machen. Aber was auch knapp ist, ist Blockspace. Und kein Staat der Welt wird sagen, ah ja, ich hole das knappeste Asset der Welt. Aber sicher mir nicht den Zugang dazu. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ich hole mir, als wenn du sagst, ich will als Amerika irgendeine Stadt in Russland haben. Aber ich habe halt keinen Zugang zu dieser Stadt in Russland, weil die ist umrundet von russischem Militär. Das heißt, das bringt dir nichts. Und das Erste, was ich machen würde, ist, ich will erstmal den Zugang sichern und mir dann das Asset holen. Das heißt, ich brauche erstmal die Mining-Kapazitäten und das ist das, was ich bei den BRICS-Staaten sehe. Die holen sich alle gerade Mining-Kapazitäten ins Land, damit sie, wenn sie das Asset halten, auch garantiert einen Block kriegen, wo sie auch eine Transaktion drin machen können. Ansonsten müssen sie wieder irgendeinem random Miner vertrauen und das ist was, was man nicht will. Und das ist so der Start von Soft War.
Das ist ja im Grunde das, was die Chinesen in Wahrheit gemacht haben. Sie haben nicht Mining verboten, sie haben es einfach verstaatlicht.
Genau,
Ja? Da haben
richtig,
sie,
ja.
da sind sie ist in der Früh aufgewacht, Xi Jinping, und hat gesehen, ah, Moment, ich bin ja Kommunist. Jetzt mache ich mal wieder Kommunismus-Dinge, ja, und hole mir das einfach. Und die Amerikaner machen das natürlich auf eine andere Art und Weise und sagen, wir machen das über den freien Markt und holen die Miner ins Land. Es gibt ja eine ganze Reihe von Minern, die an der Börse sind. Und dann haben wir noch die Frage der Herstellung der Hardware, weil die findet wiederum in China statt, soweit ich das überblickt habe. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Zurück zur Frage der strategischen Bitcoin-Reserve. Also sind wir mal wirklich wild, ja? Weil am Ende des Tages, wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, es zieht ein Haufen Bitcoin ins Weiße Haus ein, hätte ich dich auch für verrückt erklärt, okay? Gut. die Idee quasi, sich zu entschulden oder die Schulden wegzuinflationieren, die Idee, sich zu rekapitalisieren über die Aufwertung eines harten Assets, ist natürlich nicht neu. Ja, das ist im Grunde auch das, was die Europäer ursprünglich mit dem Euro vorhatten und warum der Euro so viel Gold hält. Ja, natürlich braucht man wahrscheinlich jetzt mehr als nur Gold, weil wir leben heute in einer digitalen Welt und da macht natürlich digitales Gold und Bitcoin ist genau das Richtige dafür. Das sehe ich vollkommen. Dass der Vorteil einer Rekapitalisierung, also einer quasi Entschuldung durch die Aufwertung eines reinen Geldgutes ist, dass du den Markt nicht für andere Dinge verzehrst, sondern sogar entzehrst. Also wir würden ja, wenn Bitcoin, je mehr Wert Bitcoin speichert, desto stärker entzehren wir den Markt für Immobilien, den Markt für andere Rohstoffe inklusive Gold, den Markt für Aktien etc. Das heißt, banal gesagt, die ganze Inflation muss irgendwo hinfließen. Und wenn Amerika Bitcoin hält, die Amerikaner Bitcoin halten, ETFs, privat oder staatlich, dann fließt diese Inflation, dann bleibt quasi das Kapital im Land. Darum geht's. Also am Ende dieser Entschuldung muss trotzdem irgendwo Kapital da sein. Und das Kapital ist natürlich in Firmen, das ist in Immobilien, aber das kann eben auch Gold oder Bitcoin sein und Bitcoin ermöglicht eine größere Verbreitung. Und so kann ich mir vorstellen, dass diese strategischen Bitcoin-Reserven möglicherweise eine Art Signalwirkung auch sein sollen. Dass du sagst, okay, wir halten jetzt als Staat einfach strategische Bitcoin-Reserven. Was genau die Strategie dahinter ist, sagen wir zwar euch nicht, aber wir signalisieren euch, Bitcoin ist cool.
Ja.
Strukturell macht es auch Sinn, wenn man wirklich eine Welt möchte, in der der Welthandel auf Basis eines neutralen Assets abgewickelt werden kann und wir wieder in eine Welt gehen, ähnlich dem Goldstandard, der ja nicht eine Form von Abmachung war, sondern passiert ist auf Basis dessen, dass sich die Staaten nur bis zu einem gewissen Grad vertraut haben im 19. Jahrhundert. Auch das macht Sinn, dass man das mit Bitcoin macht. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, das ist die Tech-Bro Silicon Valley Libertarian Ebene, dass Elon Musk und Konsorten offenbar einfach der Plan scheint zu sein, über die Verbreitung von Technologie die Macht den Politikern und den Bürokraten zu entziehen, zumindest stückweise. Und dafür ist Bitcoin natürlich perfekt. Also es gibt kein besseres Tool dafür. Wenn ein Elon Musk das nicht sieht, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Das heißt, ja, ich sehe schon, dass es da viele gute Gründe dafür gibt, eine Pro-Bitcoin-Politik zu fahren. Ob das jetzt direkt in einer Reserve endet oder nicht, traue ich mich heute noch immer nicht zu sagen.
Ja, das schätze ich auch sehr an dir, dass du betrachtest das immer mit einem nüchternen Blick und das ist sehr, sehr wertvoll auch in unserem Space. Wir werden sehen. Also auch, ich bin mir sicher, dass sie kommen wird. Die Frage ist nur, wann sie kommt. Und ich weiß nicht, wenn sie unter Trump nicht kommt, wird sie unter der nächsten Person wahrscheinlich auch nicht kommen, aber dann vielleicht unter der dritten, die dann kommt. Mhm. Mhm. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das ist, finde ich, ein hervorragender Vergleich und zwar mit Gold. Weil letztendlich ist es ja so, Gold ist einer der wenigen Assets, die ähnlich funktioniert haben wie Bitcoin. Das hat sich auch aus der Bevölkerung raus von unten nach oben entwickelt. Ist auf dem freien Markt als Tauschmittel entstanden. Und wenn du dann als Staat eine Währung haben wolltest, brauchtest du Gold, um deine Währung zu legitimieren. Also du musstest Gold nutzen, um deine Münzen zu prägen, damit überhaupt jemand deine Münzen nutzt. Und genauso hat Gold aber viel, viel länger gebraucht, bis sich das alles eingependelt hat. Erstens, weil am Anfang gar nicht klar war, welche Eigenschaften Gold hat. Es war am Anfang nicht klar, dass man Gold nicht einfach herstellen kann. Es war am Anfang nicht klar, dass Gold unendlich haltbar ist. All diese Eigenschaften mussten sich peu à peu herausstellen und je mehr sich diese Eigenschaften herausstellten, die Gold zu einem guten Wertspeicher machten, desto mehr wurde es auch als Wertspeicher genutzt. Und als das dann passiert ist, ging es dann halt los, dass alle anderen Staaten sagen, ja, okay, unsere Bevölkerung nutzt Gold, Gold hat die besten Eigenschaften von allen Assets, die es gibt. Wir sollten dann wohl auch ein bisschen was von diesem naturgegebenen, unkontrollierbaren Asset auch bei uns haben. Und genau das Gleiche sehe ich bei Bitcoin auch. Bitcoin macht genau das Gleiche wie Gold, nur halt viel, viel besser in jeder Dimension und bügelt auch die Fehler von Gold aus. Und bei Bitcoin ist es so, dass die Eigenschaften direkt klar sind. Wir müssen jetzt nicht noch lange warten, um zu überlegen, ist Bitcoin wirklich haltbar oder nicht? Ist Bitcoin wirklich begrenzt oder nicht? Das wissen wir bei Bitcoin alles, deswegen monetarisiert sich Bitcoin auch deutlich schneller als Gold. Und jetzt fängt aber der zweite Punkt an, wo die anderen Staaten sagen, okay, warte mal, wir haben hier etwas Besseres als Gold. Es ist unabhängig, es ist Gold 2.0, es ist das Gold der Informationsära. Und so wie wir alle anderen Sachen, die wir ansonsten gemacht haben, unsere Kommunikation, unsere unser Handel, wie wir den alles ins Internet getan haben, wird wahrscheinlich auch irgendwann unser Gold ins Internet getan werden. Und das ist jetzt mit Bitcoin der Fall. Und wenn schon bei Gold das passiert ist, dass jeder Staat unabhängig voneinander überall auf der Welt sich dazu entschieden hat, Gold zu benutzen, weil Gold die besten Eigenschaften hat, weil Gold hart ist, weil Gold nicht kontrollierbar ist, würde ich mich wundern, wenn das Gleiche nicht bei Bitcoin passiert, weil der Staat, der das nicht macht, ist ein Staat, der sagt, ah, nee, wir wollen nicht die Transformation vom Analogen ins Digitale machen. Und das funktioniert nie gut. Also, du hättest sagen können, ich will keine Elektrizität haben, aber irgendwann holt dich das ein. Und das ist, glaube ich, auch, und das ist der letzte Punkt, man wird sehr schnell herausfinden, dass die Tür zu Bitcoin Party, die kannst du nur von außen schließen. Und wenn du sie aber von außen schließt, schließt du dich selber aus und schließt aber nicht Bitcoin aus. Und wenn du sagst, ich will eine Party verhindern, aber der einzige Grund, wie ich die Party verhindern kann, ist, dass ich selber mich aus der Party entferne, dann sage ich ja, okay, vielleicht teile ich, also vielleicht gehe ich, werde ich dann doch Teil von dieser Party. Und insbesondere, wenn andere dann in diese Party reingehen. So, und deswegen glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Ich weiß noch nicht genau wann. Und ich glaube, die Chancen stehen jetzt gar nicht schlecht, standen noch nie besser. Und ja, auf der anderen Seite, was man dagegen sagen kann, auf meiner Family Office Konferenz wurde auch gefragt, ja, werden die Staaten nicht vielleicht Bitcoin verbieten? Und dann dachte ich mir, okay, die sagen, Bitcoin könnte verboten werden und gleichzeitig haben wir ein ETF und jetzt geht es darum, vielleicht eine strategische Reserve aufzubauen. Die Diskrepanz ist da noch recht groß und es kann sein, dass in vielen Funktionären Jobs, die auch mit da mitsprechen können, irgendwie, dass so ein Gedankengut noch mitschwelgt und dass es dann ein bisschen länger dauert. Aber ich bin da recht optimistisch, würde mich aber auch nicht wundern, wenn das politisch dann doch noch länger dauert.
Also, dass im Jahr 2024, wo BlackRock einen ETF betreibt, ernsthaft die Frage kommt, ob die Staaten das verbieten, das ist wirklich wild. Weil ich weiß ja, woher das kommt. Also, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber das sind sicher Leute gewesen, die etwas fortgeschritteneren Alters schon sind und in einer auch langsameren Zeit sozialisiert wurden. Weil derzeit die Dinge sich einfach überschlagen und das ist ja auch ein Hinweis, also ein Merkmal von inflationären Zeiten, dass immer alles sehr schnell geht, plus noch die technologische Entwicklung, Moore's Law, ja, bedeutet, dass also quasi diese Talking Points aus dem Jahr 2017 werden immer noch gebracht. Ja, ich meine, was heißt, die Staaten werden es verbieten? Sie haben gerade, selbst in Europa gibt es bereits eine umfassende Regulierung. Das ist ja
Ja.
wild. Also,
Ich meine,
was hast du da
sie,
gesagt? Was hast du da gesagt? Hast du
ich,
gesagt?
ich habe ich hab, ich hab gesagt, ich hab genau das Gleiche gesagt wie du. Ich meinte, Larry Fink hat das jetzt in der Hand und egal wer gewählt wird morgen, also ne, das war ja noch da vor der Wahl, da wird keiner irgendwie mit Bitcoin versuchen, komische Spielchen zu machen. Ich kann es aber verstehen, dass sie das denken, weil letztendlich haben sie schon recht. Wenn es nur eine Regierung gäbe, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie einfach sagt, nein, sowas wollen wir nicht haben. Wir wollen die Hoheit über unser Geld haben. Aber weil es halt nicht nur eine gibt, ist es halt dann wieder spieltheoretisch und die Qualität deiner Entscheidung hängt halt nicht mehr nur damit zusammen, was du entscheidest, sondern auch damit, was andere entscheiden. Und unter der Ungewissheit, dass andere sich vielleicht dafür entscheiden können, ist es sehr riskant, sich dagegen zu entscheiden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man sich halt dann doch halt dafür entscheiden muss. Und gleichzeitig ist es ja auch von den Eigenschaften her was hochdemokratisch, was hoch ehrliches, was hoch integeres, dieses Bitcoin Asset. Und das ist eine super Kombination.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio- und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5% wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%.
Weißt du, was es, glaube ich, ist?
Nee, bitte.
Ich hab das auch erlebt jetzt mit den Hoteliers in Salzburg, ja. Was übrigens ein sehr, sehr interessant. Sie werden sehr aufgeschlossen, aber
super.
Es ist diese Fixierung auf das Zahlungsmittel. Mhm. Du hast diese Fixierung auf das Zahlungsmittel. Stimmt. Sowohl in den Zentralbanken als auch in der Debatte über Bitcoin. Du hast sie von Anfang an, weil schon in den ersten Berichten über Bitcoin war immer, jetzt kann man hier irgendwie in Wien, in Hamburg, kannst du über Bitcoin zahlen, wir gehen die mal besuchen. Und immer wieder gibt es Wellen von Leuten, und ich bin ja natürlich dafür, mit Bitcoin zahlen zu können. Aber das zum Beispiel glaube ich nicht, dass die Staaten willy-nilly legalisieren werden. Weil das ist de facto nicht verboten, aber es ist einfach unpraktisch. Ja? Nicht im Sinne von Bitcoin, also das ist völlig, ich habe mir gestern auch den Podcast mit unseren Freunden Schaf und Bindseil. Der ist ja auch, also den, da mache ich auch noch ein Video dazu, wenn ich dazu komme. Also die ignorieren das Lightning-Netzwerk natürlich, ja, in der Argumentation. Die sagen, Bitcoin geht eh nicht als Zahlungsmittel, das ist natürlich Blödsinn, aber ich glaube, dass das so die Vorstellung ist, dass der Staat wird sich dieses Zahlungsmonopol so schnell nicht nehmen lassen und dass deswegen es verboten wird und dass die Vorstellung des Assets Bitcoin wiederum für Leute, die im Finanzmarkt sind, da lassen sie sich von dieser Cashflow, hat ja keinen intrinsischen Wert, Blödsinn abschrecken. Ja? Und das sind zwei Hürden, über die zu springen sehr schwierig ist, wenn du nicht so wie wir viel zu viel Zeit mit Bitcoin verbringst. To be fair.
Ja, also ganz ehrlich, absolut. Also ich hab nachdem ich Bitcoin, ich hab Jahre gebraucht, um Bitcoin ordentlich zu verstehen. Also wirklich 6-7 Jahre. Und dann war ich noch Shitcoiner. Also das hat echt noch lange gedauert, bis ich wirklich Bitcoin verstanden habe. Dementsprechend, da habe ich kein Judgment vor, weil bis jetzt die Leute, denen ich es erklärt habe, die haben es deutlich schneller verstanden als ich. Also ich brauchte 8 Jahre circa und habe in den 8 Jahren auch wirklich Sachen gedacht, Bitcoin ist schlecht wegen Energie, ja, Cashflow, das ist ärgerlich, intrinsischer Wert. All diese Sachen habe ich voll lange gebraucht, bis ich eine ordentliche Antwort hatte, die allumfassend war. Und deswegen muss ich mich da manchmal auch wieder in Demut besinnen und sagen, ja, Florian, wie lange hast du gebraucht? Und die meisten Leute, die jetzt Bitcoin gut finden und verstehen, haben alle kürzer gebraucht als ich. Dementsprechend passt das.
Oh, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Es gibt ja auch in der Bitcoin, unter den Bitcoinern viele, die sagen, wir wollen hier richtiges Geld im Sinne von Wertspeicher, Unit of Account und Zahlungsmittel.
Ja.
Wir können das und jetzt sozusagen sich da der strategischen Reserve und dem ETF und der Story Bitcoin sei unter Anführungszeichen nur ein digitaler Rohstoff, in den du als Asset investieren kannst, sich dieser Story hinzugeben, ist eigentlich eine Selbstaufgabe.
Ja, nee, ich würde sagen, das, also ich verstehe, was sie wollen. Und wenn ich Teil dieser Gruppierung wäre und ich wäre der Strategiechef von dieser Gruppierung, würde ich sagen, okay, hört mal zu. Wir wollen Store of Value, Zahlungsmittel und Unit of Account sein. Also ich will, dass mein Geld drin speichert, ich will damit zahlen und ich möchte, dass alles darin bepreist wird. Man kann nicht alles drei auf einmal schaffen. Man muss das in einer gewissen Reihenfolge machen. Egal, was du vorhast, man braucht einen Fokus, man muss immer erst eine Sache machen. Jetzt lass uns mal überlegen, was wollen wir als erstes? Wollen wir als erstes Unit of Account haben? Wollen wir als erstes Zahlungsmittel haben? Oder wollen wir als erstes Store of Value haben? Weil es gibt sogar, nicht nur ist es sinnvoll, sich auf eine Sache zu fokussieren, du musst dich sogar auf eine Sache fokussieren, damit die anderen funktionieren. Wenn es jetzt Unit of Account wäre, aber kein Zahlungsmittel und kein Wertspeicher, das würde gar nicht funktionieren. Das heißt, darauf können wir uns nicht fokussieren. Jetzt ein Zahlungsmittel einzuführen, was niemand als Wertspeicher anerkennt, ergibt auch keinen Sinn. Und jeder weiß, der Euro ist ein schlechter Wertspeicher, aber trotzdem gilt es immer noch als Wertspeicher. Und das ist auch ein Unterschied, weil das wurde von oben herab diktiert. Aber es gibt keinen Wertspeicher, es gibt kein Zahlungsmittel, was von unten kam, was nicht zuerst ein Wertspeicher sein musste, damit die Leute es als wertvoll erachtet haben. und dann ein Zahlungsmittel wurde. Also es muss erst Wertspeicher sein, damit es überhaupt ein Zahlungsmittel sein kann. Das heißt, ich würde sagen, vergiss mal die anderen beiden Punkte. Wir fokussieren uns auf Wertspeicher. Wenn das in der Welt klar ist, dann starten wir Welle 2 und sagen, jetzt kommt das Zahlungsmittel. Wenn das klar ist, dann starten wir Welle 3 und sagen, jetzt wo es ein Zahlungsmittel und ein Wertspeicher ist, ups, es ergibt ja fast am meisten Sinn, jetzt auch ein Unit of Account draus zu machen. Und dann ist auch kein Problem mehr. Nur alles auf einmal zu wollen, ist ein bisschen übereilig. Aber ich verstehe die Intention dahinter.
Ich glaube, dass du vollkommen recht hast. Und ich glaube auch, dass Satoshi das verstanden hat. Und ich glaube sogar, dass das der Grund ist. Also ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, mit meinen Vorträgen zu machen, so die Kombination aus Cypherpunk und Austrian Economics. Weil du musst Austrian Economics verstehen, um diesen Plan zu verstehen. Du musst das Miesische Regressionstheorem verstehen, um zu wissen, wie theoretisch neues Geld am Markt entsteht. Wenn du VWL studiert hast bei Krugman, ja, dann weißt du nicht mal, was Geld ist, du weißt nicht, was Markt ist, und du kannst dir auch nicht vorstellen, dass am Markt neues Geld entsteht. So, das ist vollkommen in deiner Vorstellungskraft kommt nicht vor. Ja, das ist. Das heißt, es macht und viele der Anläufe für Zahlungssysteme, abgesehen davon, dass sie oft zentralisiert waren, sind daran gescheitert, dass diese Store-of-Value-Funktion nicht erfüllt wurde. Und ich bin da vollkommen bei dir. Ist genau der Plan. Und ich glaube auch, dass das implizit das ist, was Saylor sagt, ohne es zu sagen.
Ja.
Also Saylor sagt dann, hey, hört endlich auf, über das Ende des Dollars zu sprechen, hört auf darüber zu sprechen, dass wir da jetzt irgendwie die Zahlungsmittel übernehmen werden, ja. Wenn du jemand das Haus niederbrennen willst, dann rennst du auch nicht 2 Wochen vorher zu ihm und zeigst ihm die Fackel, ja. Und das ist so die Botschaft, die er bringt, ohne dazu zu sagen, wir machen das schon, aber wir machen es später.
Ja.
Ja? Das traut er sich offenbar nicht. Beziehungsweise auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, sein Anreiz ist, seinen Wertspeicher zu beschützen.
Ja.
Über die nächsten 10 Jahre. Und wie es danach weitergeht, ist ihm wahrscheinlich auch ein bisschen egal. Weil auch die Funktion des Wertspeichers jetzt gerade für die Welt, für die amerikanische Volkswirtschaft, wie wir schon vorher besprochen haben, für die überschuldete globale Volkswirtschaft wird die Funktion des Wertspeichers viel mehr benötigt als ein zusätzliches Zahlungsmittel.
Ja, genau. Das Gehirnhaus kommt auch noch dazu. Das ist die größte Frage, stimmt. Mhm. Also, ich glaube, ja, bitte. Ja, ich wollte nicht. Gerne. Okay. Bei Saylor, ich glaube noch nicht mal, ob er das. Also, er traut sich nicht, das kann sein, aber selbst wenn er sich trauen würde, wäre das nicht schlau, das zu sagen. Weil man merkt bei Saylor auch, der ist ein Profi, was Stakeholder-Management angeht. Mhm. Und der ist, und das liegt daran, dass er halt eine öffentliche Firma hat. Und wenn du eine öffentliche Firma hast, dann kannst du nicht einfach random machen, was du möchtest, sondern du musst dafür sorgen, dass jeder deiner Aktionäre auch versteht, was du machst. Du musst dafür sorgen, dass jeder deiner Aktionäre on board ist mit dem, was du machst. Und das heißt, du musst deutlich anders kommunizieren, als jetzt der normale Mensch, der noch nie eine Firma hatte, kommuniziert. Und das sieht man auch daran, wie Michael Saylor Bitcoin eingeführt hat. Er hat nicht irgendwann gesagt, Bitcoin verstehe ich, wir holen uns jetzt eine Bitcoin-strategische, wir bauen eine Treasury auf in Bitcoin. Sondern das Erste, was er gemacht hat, ist, ich kommuniziere erstmal, dass ich das machen möchte. Nee, das Erste, was er gemacht hat, ist, ich kommuniziere, dass ich auf der Suche bin nach einem neuen Wertspeicher, dass ich alle Optionen mir anschauen werde. So, dann ist ein Quartal vergangen. Jetzt, wir haben uns alle Optionen angeschaut. Bitcoin hat sich als beste Option herausgestellt. Wir wollen zukünftig mit den 500 Millionen, die wir haben, Bitcoin kaufen. Weil wir aber wissen, dass nicht jeder von euch das gut finden wird, bieten wir dir jetzt an, als Aktionär, dass du unsere Aktie an uns zurückverkaufen kannst zu einem Bonus von 20% und wir kaufen sie dir ab. Das haben dann ein paar wenige gemacht. Dann wurden die 500 Millionen halt weniger, weil er musste halt mit dem Geld ein paar Aktien zurückkaufen. Aber so hat er all seine Aktionäre durchrotiert. Er hat neue Aktionäre bekommen, die gesagt haben, das finden wir klasse, wir wollen an Bord sein. Und alte Aktionäre, die keine Lust drauf hatten, sind gegangen. Und so hat er peu à peu all die Sachen gemacht, damit jeder on board ist, damit jeder es versteht, damit es keine großen Überraschungen gibt. Und das ist auch der Grund, warum er jetzt als MicroStrategy so erfolgreich ist, darin verschiedene Bitcoin-Produkte, Finanzprodukte an unterschiedliche Finanzpartner auszugeben, weil er ganz klar in seiner Kommunikation ist, weil er ganz klar in seinen Aussagen ist und nichts überhastet macht. Und das ist das, was der ein oder andere Bitcoiner noch lernen kann, wenn er in der professionellen Welt unterwegs sein möchte. Und zwar nicht alles auf einmal zu machen, sondern Schritt für Schritt langsam in einer ordentlichen Reihenfolge und ganz gemach, sodass jeder on board ist. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass er sich nicht traut, sondern das kann vielleicht auch noch dazukommen, aber selbst wenn er sich trauen würde, würde er es nicht machen, weil es strategisch nicht die richtige Kommunikation ist.
Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, wegen der strategischen Reserve und der Begründungen, die wir vorher dafür gewählt haben, dass das jetzt passieren könnte. Und auch da passt ja die Seller-Geschichte rein, dass man sich jetzt eben auf den Wertspeicher konzentriert, dass auch sozusagen Amerika das auch kommunizieren kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch quasi die Audience fast warnen. Und zwar davor, Bitcoin weiter zu ignorieren. Weil, lass uns das nochmal durchspielen. Weil das ist schon irre. Sollten die Amerikaner in irgendeiner Art und Weise eine offizielle Bitcoin-Reserve aufbauen, dann würde das natürlich eine Lawine lostreten. Also dann wäre jedes andere Land der Welt gezwungen, Bitcoin-Reserven aufzubauen. Jedes. Also wenn du dich ernst nimmst, müsstest du Bitcoin-Reserven aufbauen. Jedes andere Land der Welt wäre gezwungen, Bitcoin-Mining ins Land zu holen, aus dem Grund, wie du richtig gesagt hast, dass du irgendwo auch Zugang zu dem Netzwerk brauchst. Dann reden wir von also was hat jedes Land an Reserven heute? Gold.
Ja.
Gold hat heute ein Market Cap von 17 bis 18 Billionen Dollar. Stark gestiegen, aufgrund des Preises auch. Ein Market Cap von 17 bis 18 Billionen Dollar für Bitcoin, da sind wir nicht mehr bei der halben Million, da sind wir bei 850.000 Dollar für einen Bitcoin. Ich finde es ja fast beängstigend. Ich möchte dazu sagen, dass selbst wenn das nicht passiert, wenn es kein Strategic Reserve gibt, dann sind die Voraussetzungen für einen Bullenmarkt in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr, also könnten sie noch irgendwie besser sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt es noch irgendwas, was fehlt? Weil wir haben einen ETF, wir haben einen Präsidenten und ein Team, das Bitcoin möchte, wir haben Gelddrucken und China-Stimulus und sinkende Zinsen. Ich weiß nicht genau, was noch besser unter Anführungszeichen laufen könnte, to be fair. Und das macht mich immer ein bisschen nervös.
Das ist immer ein schlechtes Zeichen, ne? Also, mir geht's genau wie dir. Mir fällt es schwer, irgendwas zu finden, was von den Rahmenbedingungen jetzt noch besser sein könnte für ein Milieu, was positiv für Bitcoin ist. Was mich aber immer sehr skeptisch macht, ist, wenn jeder das so sieht. Ja, und jetzt ist es aber so, es gibt nur ganz wenige Leute, die das so sehen. Leute, die ganz eng mit Bitcoin verbandelt sind. Du siehst das so, ich sehe das so. Ich kenne auch ein paar weitere, die das so sehen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die sehen das gar nicht so. Die denken, Bitcoin ist jetzt hat sich ja jetzt auch schon länger nicht mehr bewegt. Und manche erst beim All-Time-High. Dann sagen sie, aber das ist ja jetzt schon seit 8 Monaten. Also da ist zero Interesse, da ist zero Euphorie, da ist zero irgendwas Positives zu Bitcoin. Und die beschäftigen sich mit anderen Dingen. Und das sieht man ja auch, wenn man die Google Trends anguckt zu Bitcoin. Die sind auf einem Mehrjahrestief. Keiner interessiert sich für Bitcoin. Und das wiederum lässt mich dann denken, okay, das passt. Da muss ich jetzt noch nicht genug Angst haben, weil es sieht nur eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe genauso. Und dementsprechend wird das, glaube ich, einigermaßen passen. Auch wenn du dir die anguckst, die Videos, ne, deine Videos, du bist ein langzeitiger, großer, wichtiger Bitcoin-Advokat, Roman ähnlich, und wie viele Prozent der deutschen Bevölkerung sieht diese Videos? Ganz, ganz wenig. Also es gibt nicht so, die kommen alle. Und dann die werden alle kommen. Aber Stand jetzt ist das Interesse nicht so groß.
Man muss aber fairerweise dazu sagen, wenn man das vergleicht auch mit anderen Nischen, ist das Interesse auch nicht so klein. Also es ist schon ziemlich crazy, wenn dann irgendwie ein Video bei Roman, bei mir oder auch bei dir im Kanal, wenn dann eine ganze Kleinstadt einschaltet, um sich Magic Internet Money reinzuziehen. Ja,
ja, das stimmt. Aber es ist auch immer die gleiche Kleinstadt. Also es sind so, also ich meine, und das ist auch gut, das ist super. Und das ist ja in jeder, in anderen Nischen auch so. Nur wenn ich mir dann angucke, wie viele Leute beschäftigen sich dann mit anderen Lappalien. So, das ist viel, 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 viel größer. Und ich glaube, die kommen alle. Die werden alle zu dir kommen. Die werden alle zu Roman kommen. Die werden vielleicht auch alle zu mir kommen. Nur ich finde, das ist ein gutes Barometer. Und vielleicht da ist eine Frage an dich. Ich bin ja ganz neu in dem Game. So, und also in dem Bitcoin-Content-Game. Und hast du, wie ist der Unterschied im Wachstum von deinem Kanal zwischen einem Bärmarkt, einem normalen Markt wie jetzt und einem richtigen Bullmarkt? Merkst du da Unterschiede? Gibt's da, wie läuft das?
Ich meine, natürlich wirst du Unterschiede merken, da bin ich mir ganz sicher. Das wäre ja absurd, wenn das nicht so wäre. Aber ich kann dir das nicht sagen, weil ich den richtigen Bullmarkt noch gar nicht miterlebt habe. Ich habe ich bin zwar auch schon länger dabei, aber ich habe Anfang 2022 angefangen. Das war eigentlich dann schon der Bärenmarkt. Nein, es war der Bärenmarkt. Ja. Was ich dir sagen kann, ist Folgendes. Das Interesse steigt. Das weiß ich aus den, nicht nur vom Kanal, sondern das weiß ich einfach aus der journalistischen Praxis schon davor. Das Interesse steigt punktuell im Bärenmarkt, also fangen wir an quasi vom Boden weg, ja.
Ja.
Das Interesse ist tot, dann steigt es punktuell, wenn Events, also zum Beispiel ein neues All-Time-High, eine Trump-Rede weniger, aber der Preis eigentlich treibt immer das Interesse. Es ist zuerst der Preis und dann kommt die Berichterstattung. Das heißt, der nächste große Punkt wäre 100.000. Das wäre der nächste große. Bitcoin steigt erstmals auf eine sechsstellige Summe in Dollar. Das sind Schlagzeilen, ja. Dann quasi die richtige Manie ist das, was sich dann auch im Preis zeigt. Also die wenigen Monate oder sogar nur Wochen einer Bubble-Übertreibung, einer Manie, ja, dann explodiert's. Dann ist plötzlich alle drauf, und das habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt. Ich gehe davon aus, das ist mein Base Case. Ich rede jetzt nicht vom Preis, aber ich gehe davon aus, dass wir Ende des kommenden Jahres eine Phase erleben werden, wo wirklich jeder über Bitcoin redet. Also jeder. Dein Friseur, deine Mama, deine Oma, deine Enkelkinder, alle reden nur noch über Bitcoin. Ja. Eine kurze Phase lang. Ja. Und dann, und das ist das Interessante, nachdem du ja nicht weißt, wann wirklich das Top war und du es auch nicht wahrhaben willst, gibt es am Anfang des Bärenmarktes eine Phase hoher Aufmerksamkeit, während der Preis schon sinkt.
Ah, verstehe, ja.
Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Dann geht das Interesse zurück, die Leute ziehen sich zurück, und dann kommt es zu einer Bodenbildung. An der Bodenbildung kommen dann Moderatoren aus dem Staatsfernsehen, die es immer schon wussten, die Notenbanker, die es immer schon wussten, Nouriel Roubini haut was raus, Nassim Taleb haut was raus, alle, die Bitcoin immer schon gehasst haben, sind sich sicher, dass sie jetzt dann, also nach 18 Jahren, wirklich dann doch Recht behalten. Und das markiert dann den Boden, dann geht's wieder rauf. Und ich glaube, dass also was von poetischer Schönheit wäre, ist, wenn das Top in diesem Markt ein Blogbeitrag der EZB wäre, dass Bitcoin vielleicht doch irgendwie interessant wäre.
Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine sehr, sehr gute Prognose von dir. Hammer. Das ja, okay. Spannend. Ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, glaubst du, dass wir nochmal so einen richtig tiefen Bärenmarkt kriegen?
Ja.
Ja.
Ich würde grundsätzlich einfach davon ausgehen, dass solange sich nichts ändert.
Ja.
Und auch die Power-Law-Geschichte, die wir ja schon ein, zwei Mal angeschnitten haben, solange die nicht invalidiert wird, würde ich sagen, das ist irgendwo das Base-Case-Szenario. Ja?
Ja,
Und es wäre auch smart. Also ein ruckartiges Wachstum, auch durch irgendwelche Reserven, wo dann der Preis komplett eskaliert, ist in meinen Augen nicht gesund. Es sollte genauso weitergehen wie bisher eigentlich. Das heißt, wir steigen nicht so hoch, wie manche glauben, und wir fallen nicht so tief, wie manche glauben.
Ja.
Aber die Übertreibungen im Markt sind am Ende des Tages menschliche Psychologie.
Ja.
Und was ganz wichtig ist, ist, dass bei klassischen Investment-Bubbles, angefangen mit den Tulpenzwiebeln, den berühmten, aber egal, jede Immobilienblase, jede Aktienblase, eine klassische Investment-Bubble zeichnet sich auch dadurch aus, dass am Schluss das Angebot massiv ausgeweitet wird. Das heißt, dass neue Aktien auf den Markt kommen, neue Firmen auf den Aktienmarkt gehen, dass extrem viele Blumenzwiebel angebaut werden, extrem viele Häuser gebaut werden. Und irgendwann einmal kommt einer drauf, shit, haben wir vielleicht zu viel Angebot, und dann platzt die Blase. Und deswegen sind die Bitcoin-Blasen immer so heftig, aber kurz, weil eben das Angebot nicht ausgeweitet werden kann. Maximal das Angebot dessen, was auf den Markt kommt, zu einem gewissen Preis, aber irgendwann, nach wenigen Wochen ist schon wieder vorbei, der Spuk.
Ja, interessant. Also hast absolut einen wichtigen Punkt. Also was mir gerade noch dazu einfällt, das Kontraargument zu Bitcoin ist ja, dass es eine Blase ist. Und das Interessante bei diesem Kontraargument ist, dass während Bitcoin durch die Decke geht, wird dieses Argument ja bestätigt, weil es in dem Moment tatsächlich kurz eine Blase ist. Was nur dabei dann vergessen wird, und dann fällt Bitcoin und dann sagen sie, ja, ich hatte recht. Und dann steigt Bitcoin wieder, dann geht es irgendwann wieder durch die Decke und dann sagt man, ah, guck, es ist eine Blase, es wird genauso wieder fallen. Nur was dann dabei fehlt, ist einmal rauszuzoomen und zu gucken, oh, warte mal, es hat bei 0,03 Cent angefangen und über 16 Jahre hinweg ist es logarithmisch betrachtet sogar sehr stetig einfach auf die 70.000 gestiegen und irgendwann muss eine Blase auch vorbei sein und vielleicht ist es ja dann doch nicht vorbei und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen und dann fängt man an, oh, okay, die Eigenschaften sind ja gar nicht die einer Blase, sondern genau im Gegenteil und dann kommt man darauf und das war auch was, ein institutioneller Investor meinte zu mir, Florian, Bitcoin nervt mich. Und wenn ich war, warum nervt Bitcoin? Ich habe das schon vor 10 Jahren von gehört. Ich habe das schon von gehört, als Bitcoin bei $200 war. Aber damals habe ich es für schlecht befunden, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und dann, gut, kam 2017 und so, da habe ich den Kopf in den Sand gesteckt. Und jetzt ist es aber immer noch da. Und es ist teurer denn je. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich möchte mich aber auch nicht damit beschäftigen, weil ich kannte es ja schon seit 10 Jahren. Und jetzt ärgert es mich einfach.
Und das Ego.
Das Ego, richtig, das ist das Ego.
Du musst erst mal als Master of the Universe, Superbanker, institutioneller Anleger damit klarkommen, dass da irgendwelche edgy Meme-Lords von Twitter 10 Jahre vor dir drin waren.
Ja, genau.
Ja, und dass die recht hatten. Ja. Ja? Und das meine ich auch damit, dass wie verrückt diese Timeline ist.
Ja.
Dass einfach, ich traue mich nicht mehr, irgendwelche Dinge auszuschließen, weil ich bin auch oft extrem falsch gelegen, vor allem, was die positive Entwicklung bei Bitcoin betrifft. Und deswegen traue ich mich, das nicht auszuschließen, versuche halt trotzdem, mein Vorteil ist, ich bin übers Ego hinweg, ich bin jetzt schon dabei. Ja, also wenn es besser läuft, als ich glaube, dann werde ich mich nicht beschweren.
Ja, stimmt. Aber ja, ich finde, das ist eine tolle Einstellung von dir. Das ist auch ganz, also unnormal wertvoll in unserem Space, jemand zu haben, der das alles immer nüchtern betrachtet und wenn alle sagen Hype, sagst du, erkenne ich an, aber hab Bedacht. Und das finde ich super wertvoll. Also
das ist lieb. Es ist auch, glaube ich, wichtig, eben als Kommunikationsstrategie gegenüber den Normies, weißt du? Mehr kannst du auch nicht tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, über das zu reden, was jetzt kommen könnte mit Trump, und er tritt ja erst am Anfang Januar, ist er überhaupt erst im Amt. Flo,
ja,
es ist immer ein Traum, mit dir zu plaudern.
Sehe ich genauso.
Wir könnten das jetzt noch 2 Stunden fortsetzen. Ich glaube, wir werden das in den kommenden Wochen und Monaten auch noch intensiv tun.
Ja.
Sag uns nochmal, wo finden wir dich? Wo sollen wir dich abonnieren? Auf welchen Kanälen?
Hammer. Also auf X ist es Bruce Florian. Bruce so wie Bruce Lee. Und auf mein Podcast heißt Der Bitcoin Podcast. Also da auf YouTube Der Bitcoin Podcast eingeben oder auf Spotify Der Bitcoin Podcast eingeben oder auf Apple Podcast Der Bitcoin Podcast eingeben. Und dann wird schon irgendwie mein Gesicht irgendwo kommen und dann weiß man, dass man den richtigen Podcast gefunden hat. Und ich freue mich, dich da zu sehen.
Ich finde es auch wahnsinnig stark und ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Du machst das auch mit deiner Abgeklärtheit und du hast vorher, ich will jetzt nicht rumschleimen, ja, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für Leute einfacher ist, Bitcoin zu begreifen, wenn du es ihnen erklärst nach 7 Jahren Arbeit. Und es ist ja auch logisch, es braucht ja auch erst die Leute, die sich 7 Jahre damit beschäftigt haben, um es dann vielleicht anderer schneller zu erklären. Und
ja,
das ist unser Job.
Ja.
Das ist unser Job und das machen wir sehr gerne. Ich bin extrem happy, da dabei zu sein und ich fühle mich pudelwohl im Bitcoin-Space. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich versuche, diese Folge so schnell wie möglich rauszuhauen. Willst du noch eine Preisprognose abgeben?
Also ich habe Anfang des Jahres, ich habe im Januar gesagt, dass Bitcoin in diesem Jahr über 100.000 ist. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber ich kann meine Prognose nicht ändern. Ich muss bei der Prognose bleiben, die ich gesagt habe. Das heißt, 100.000 noch in diesem Jahr. Ist nicht mehr viel Jahr übrig, aber Bitcoin ist immer gut für eine Überraschung. Wenn Bitcoin steigt, dann macht es das in ganz wenigen Tagen. Das ist auch so gefährlich an Bitcoin. Also es macht nichts. Auch der Move von Bitcoin ist in diesem Jahr von 40.000 auf 60 gestiegen, so mehr oder weniger. Jetzt sind wir ein bisschen höher. Und das ist alles an 3 Tagen passiert. Und das ist das Gefährliche. Deswegen, meine Prognose von Anfang des Jahres war 100.000 in diesem Jahr. Deswegen gucken wir mal, ob das noch passt.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht noch dazu zu sagen, dass Bitcoin jetzt kurz vor diesem Gespräch eben jetzt auch wirklich auf ein All-Time-High gestiegen ist. Das heißt, wir sind jetzt in der Price Discovery. Wir wären jetzt in dieser Gelegenheit, in dieser Phase. Jetzt gehe ich auch so weit zu sagen, die Chartstruktur in meinen Augen ist ziemlich bullish. Das traue ich mich zu sagen derzeit. Also not financial advice, aber es ist jetzt nicht, das sieht nicht so aus, als wäre der Markt jetzt schon überkauft. Was wir nicht haben, ist ein All-Time-High im Gold, also Bitcoin versus Gold. Das heißt, in der Hardwährung haben wir noch immer kein All-Time-High gesehen, sondern
Wo
sind
wäre
sogar
das?
deutlich. Das wäre bei,
Bei
naja, das kann ich dir
15% höher oder
nur,
so, ne?
das müssten wir jetzt noch mein Gold ist jetzt auch gefallen, ja. Da müssten wir jetzt noch, ja, tatsächlich eher so noch, ja, ich muss es umdrehen, 30% fast.
Ah
Warte,
ja,
lass
okay.
mich,
Ja, das kann gut sein.
ich hab die Scale hier invertiert. Ja, also wir reden da schon noch von einem 30%igen Anstieg versus Gold, um überhaupt auf ein All-Time-High zu kommen, ja. Das ist in Ordnung, ja. Dass das Gold jetzt in der Situation auch steigt, ist auch verständlich. Ich glaube, es ist nur wichtig, weil für mich signalisiert das, wie schwach die Papierwährungen generell sind, so wie man auch während des Wahltags gesehen hat, dass der Euro gegenüber dem Dollar so abgeschmiert ist, dass man auch im Bitcoin-Kurs einen wirklich guten Unterschied erkennen konnte. Diese Dinge sollte man im Auge behalten, aber ich glaube, ultimativ treibt schon noch immer der Dollarpreis auch die Marktstruktur von Bitcoin. Das muss man auch dazu sagen.
Absolut, absolut, ganz klar. Cool. Nico.
Florian, alles Gute, bis zum nächsten
Dankeschön.
Mal.
Bis zum
Danke, dass
nächsten
du
Mal.
dabei warst.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Sats rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.